Willkommen zur 12. Folge der Weltenwanderer. Und bei mir ist wie immer die Andrea.
Hallo.
Hallo. Das ist, du bist immer so sanft. Wobei, das Thema, über das wir heute reden, da kann es sein, dass da noch dein Rand kommt.
Ja, da, obwohl Episode 1 ist noch okay.
Okay.
Mal sehen.
Wir heben es uns auf. Erstmal kurz Unterstützerdank.
Genau. Ich danke Kirsten dafür, dass sie mir Kaffees gekauft hat. Und Kirsten schreibt: Herzlichen Dank für deinen Podcast mit Thomas und für die Helden. Damit ist das Sachbuch gemeint, was ich zusammen mit Claudia Hochborn geschrieben habe. Besonders die Momo-Erläuterung hat mich sehr berührt. Das, okay. Wir hatten eine Analyse von dem Buch Momo gemacht.
Michael Ende hat ja irgendwie diese Bücher eigentlich nur als Ausrede dafür verwendet, Philosophie an Leute zu verklopfen, oder?
Ja, unter anderem. Wir haben auch tatsächlich, also in diesem Sachbuch geht es darum, dass wir eine Psychoanalyse machen von verschiedenen Charakteren und so. Und wir haben festgestellt, dass man bei Momo gar nicht so von den einzelnen Charakteren eine Psychoanalyse macht, sondern dass einfach die einzelnen Charaktere verschiedene Aspekte sind, die so ein großes Ganzes ergeben und verschiedene Aspekte einer Persönlichkeit symbolisieren.
Das kann ich mir vorstellen, weil im Endeffekt ist ja so ein metaphorisches Ding, ne?
Ja.
Ist ja mit der Schildkröte und so. Ich habe Michael Ende tatsächlich nie gelesen. Aber das stimmt für unheimlich viel Literatur.
Echt ja. Nicht? Du hast es nicht in deiner Kindheit gelesen?
Nein, ich habe in meiner Kindheit dafür Eduard Kaminke, der Schokoladenzwerg. Pass auf, wir erzählen das jetzt noch, bevor wir uns mit komischeren Themen beschäftigen.
Okay.
Das ist ein Kinderbuch gewesen und das ist ein pädagogisches DDR-Kinderbuch. Also, Eduard Kaminke ist ein Zwerg, ein Mainzelmännchen auf irgendeine Art und er wohnt in einer Schokoladenfabrik und hilft als heimliches Heilsmännchen dem VEB Schokoladen, ist ernsthaft ein VEB, ne? Ja, dem volkseigenen Betrieb beim Schokoladenherstellen. Er selber mag aber scharfe Sachen. Er mag Senf. Und eines Nachts klaut er Senf aus dem Kühlschrank, wie er das hin und wieder tut. Und es rutscht ihm aus und der Senf geht in die Pralinen und die Leute sind total enttäuscht, weil ja, da ist ja Senf in den Pralinen und das kann ja wohl nicht sein, worauf er in eine depressive Phase fällt und immer mehr schief geht, weil er sich nicht mehr zutraut, ja, den Menschen im VWB ordentlich und dann zu helfen und dann wird er gefunden.
Die DDR für Kinderbücher.
Ja, solche. und dann wird er irgendwann gefunden und wird gesagt, nein, also es kann doch jedermann Fehler machen und so weiter. Und hinten dran ist tatsächlich eine komplette Erklärung, wie Schokolade hergestellt wird. Was sehr lustig ist, weil in der DDR wurde nicht so viel echte Schokolade hergestellt.
Okay, immerhin. So ein Schokoladenrezept mit Anhang praktisch.
Ja, nee, also so die industrielle Herstellung und so. Ja, aber
so, okay.
Das gab es oft. Also es gab ja auch hier so Bummi. Das sagt dir nichts, ne?
Nee.
Bummi ist ein Teddybär gewesen. Und Bummi war am Anfang ein sehr schönes Kinderbuch und dann schlägt sich da irgendwann die Ideologie rein und auf einmal war Bummi total froh, wenn du ein NVA-Soldat werden wolltest.
Interessant.
Ja. Dabei möchten wir doch alle Jedi-Ritter werden.
Ja.
So, das. Die Brücke.
Sehr gut geschlagen, diese Brücke.
Ja. The Phantom Menace, Episode 1.
Genau.
Wir haben bestimmte Sachen, über die wir echt einfach reden müssen, ne? Aber wir gucken mal.
Ich finde, wir sollten damit anfangen zu sagen, dass es eine ganze Zusammenfassung dieses Filmes gibt, gesungen bei Weird Al Yankovic.
Okay.
Nach der Melodie von American Pie.
Ah, das kenne ich sogar. Bye, bye, Mr. Oder?
Ja, also der Text geht My, my, this here Anakin guy.
Ja. Kommt in die Shownotes. Okay. So und so, wer Real Jankovic nicht kennt, ja, lernt ihn jetzt kennen. Link suche ich später. Ja, also, ich habe wie immer die Variante mit dem Commentary geguckt.
Sehr schön.
Ja. George Lucas hat ja selber Regie geführt. Das ist uns ja irgendwie zwischendrin nochmal aufgefallen. Der hat grundsätzlich immer im ersten, also in den ersten Filmen der ersten beiden so Dreier-Sets hat er immer da irgendwie selber Regie geführt und dann hat das anderen Leuten in die Hand gegeben und sich als Produzent zurückgezogen. Was ich gar nicht so schlecht finde.
Ja, man setzt da irgendwie so den Stil und dann kann man den anderen einfach sagen, so wie ich das da so gemacht habe, so macht das auch.
Genau, außer, und ich sag das jetzt nur, damit du mal kurz tief durchatmen musst, außer man ist J.J. Abrams.
Ja, dann baut man einfach Scheiße.
Liebes Publikum, in ungefähr 3 Folgen. Wir heben es uns auf. Sie reden am Anfang über den Crawl, ne, hier so. Wenn sie das lesen können, dann sind ihre Augen okay. erzählen dann nebenbei, dass die Crawls der ersten 3 Filme, ne? Also was ganz lustig war in dem Kommentar, dass dann halt auch Lucas und diese Leute, die da wieder dabei waren, also da waren viele Leute dabei, die Originalfilme noch gemacht haben. Wir haben jetzt ja relativ viel CGI dabei, ne? Also das erste Mal so Computeranimationen und so, und das war ja auch total geil und neu damals. Dass die dann gesagt haben, der alte Crawl war tatsächlich mit der Hand. Also das haben sie.
Ja, die haben doch auch die Laserstrahlen mit der Hand reingezeichnet, oder? Ja,
aber der Crawl war tatsächlich irgendwie irgendwo aufgemalt und dann haben die den da irgendwie vorbeigezogen.
Oh, okay, cool.
Ja. So, und mein erster Kommentar, den ich hatte, als wir dann, ne, man landet ja auf Naboo, mein erster Kommentar, den ich aufgeschrieben habe, so, meine Güte, ist das bunt. Und ich glaube, das stimmt. Die Prequels sind bunt.
Ja.
Ja. Also da ist richtig Farbe drin. Also die Sequels dann nicht mehr, ne? Aber das kann auch sein, dass das halt so dieses Ding ist, ne? Nach dem Ende des Imperiums ist halt alles so ein bisschen im Arsch. Also wenn man Mandalorian guckt, ist das ja auch so, ne?
Ja, das ist irgendwie so. Ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass sie halt einfach irgendwie zeigen wollte, damals war noch alles schön und so.
Ja. George Lucas macht kurz den Hinweis, dass Anfänge von Star Wars grundsätzlich gleich ist. Crawl, Musik und dann kommt ein Raumschiff oder ein Planet, von dem wir wegpannen. Und ich finde das ja gut, ja. Ja. Und es ist noch relativ.
Ich finde das ja bei Spaceballs am besten, wo sie dieses ewig lange Raumschiff haben und du einfach denkst, es endet nie. Und dann kommt am Ende so wie Bremsen für niemanden.
Was sie dann ja am Ende auch tun. Ne, wie war das? Ludicrous Space. Ludicrous Speed. Ja. Es gibt ja diese Elektroautofirma aus den USA mit dem Megalomanen als Chef. Und da kannst du ein Auto kaufen, das hat den Ludicrous Mode.
Oh, okay.
Ja, und das ist genau deswegen, ja, also weil es ist ja lustig. Ne? Es gibt ja auch es gibt ja auch Ernährungsersatzprodukte, wo du dann halt alle, so, weißt du, da hast du so einen Schlabberdrink und da ist dann alle deine Nährwerte drin. Und das heißt Soylent.
Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Ich finde das ja immer noch ein bisschen geschmacklos. Also nicht nur das Produkt.
Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber gut.
Es ist ein lustiger Witz, ja. Wenn du dann auf die Webseite gehst, ist das auf Englisch, ne? Und Ballaststoffe heißt ja Fibers und dann ist da ernsthaft ein Netzwerkkabel. Ha, 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 ha. Keine Links dafür. Ja, also wir treffen irgendwie am Anfang einen unheimlich gut aussehenden Ewan McGregor und einen unheimlich gut aussehenden, oh Gott, Qui-Gon Jinn, mir fällt der Schauspieler nicht ein, Liam Neeson?
Ja.
Ganz ehrlich, ja. Ne, wir hätten mehr Liam Neeson brauchen können.
Ja, find der war schon. Gut.
Finde ich schon. Qui-Gon Jinn war gut. Und ja. Ewan McGregor hat, also Obi-Wan Kenobi in Jung, ja, bevor dann Manly mit Beard erscheint im nächsten Film, hat so ein Streberzöpfchen.
Ja, das Padawan-Zöpfchen.
Das hatten bei uns Kinder in den 80ern auch.
Echt?
Ja.
Okay.
Das war mal in.
Das weiß ich nicht. Ich bin in den 80ern geboren worden.
Ja, ich bin Anfang der 80er geboren. Du bist jetzt nicht so weit von mir entfernt.
Ich erinnere mich an sowas nicht.
Ja, ich leider schon. Naja, gut. Auf jeden Fall, am Anfang sagt irgendwie dann Obi-Wan, I have a bad feeling about this. Und Lucas sagt, ja, das ist ja auch so das Thema.
Mhm.
Ja, und wir stellen ganz am Anfang fest, es gibt diese zwei Froschmenschen mit dem französischen Akzent. Das ist die Trade Federation.
Dieser Akzent ist so schrecklich.
In Dars and Droids, ne, in diesem Comic, wo sie das rumdrehen, da drehen sie das ja rum, da sprechen die irgendwie normal und andere Leute haben den Froschakzent.
Okay, das ist lustig.
Das ist übrigens auch so ein bisschen rassistisch, ne, Menschen, die aussehen wie Frösche, einen französischen Akzent zu geben.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat und warum. Und also ich würde echt gerne wissen, wessen Entscheidung das war.
Because it was a good idea. Okay. Und die reden halt gleich mal mit dem Imperator. Also der ist ja jetzt noch Imperator, er ist ja noch Darth Sidious. Ja, für Menschen der englischen Aussprache, Darth Sidious. Ja, stimmloser dentaler Frikativ mit einem alveolaren Frikativ.
Man merkt überhaupt nicht, dass du englischer Rap bist.
Nein, überhaupt nicht, ne? Darth Sidious. Wenn ich mein...
Ich werde das überhaupt gar nicht erst versuchen auszusprechen.
Nee, als Deutscher kommst du auch mit Darth Sidious total super durch. Eine sehr liebe Freundin von mir mokiert sich immer darüber, dass wenn ich Deutsch rede und englische Wörter im Deutschen benutze, ich die dann Deutsch ausspreche. Also sowas sage wie Sport. Ja, oder Story.
Daher?
Aber es ist ja Deutsch, ne? Also ich finde das total komisch. A Story. Naja, also Darth Sidious. Warte, das mit britischem Akzent? Darth Sidious. Ich glaube, er ist sauer, wenn man das so macht.
Deine Bewerbung zum Imperiumsoffizier wurde hiermit angenommen.
Du möchtest mich immer noch auf die dunkle Seite haben, ja?
Wenn du hier britischen Akzent hast, musst du auf die dunkle Seite, das geht nicht anders.
Alle Briten sind böse, ich schreibe dann gleich mal den TV-Tropes auf, ja?
Das weißt du doch, die Imperium hat immer die britischen Akzente.
Das ist okay.
Ich hab ja mal gekocht mit einer Britin, einem Polen und mir. Wir haben uns auf Englisch unterhalten und er meinte dann irgendwann so, wir sind hier die Versammlung aller bösen Akzente.
Well, Mr. Bond. I want you to die. It's very important to do a good German accent. Kommen wir vielleicht irgendwann nochmal. Wir könnten irgendwann mal James Bond gucken.
Oh ja, das könnten wir machen.
Einfach nur, um herauszufinden, wie viele du überlegst, bevor es dir reicht.
Ich kann die alle gucken und mich schrecklich darüber aufregen. Und am Ende gucken wir noch Austin Powers.
Okay, als Ausgleich.
Ausgleich.
Na, mal gucken. Also gut, die reden halt schon mit Darth Sidious und die haben ja diese Roboter, ne? Diese Droiden.
Mhm.
Lucas sagt dann auch, die Droiden sind halt auch slightly goofy. Und das stimmt. Ja. Also die sind ja so ein bisschen, ich finde das total liebenswert, ja. So eine Armee zu haben, die so ein bisschen bescheuert ist. Ja. And not good shots, aber das ist ja grundsätzlich so. Ich meine, hat ein Stormtrooper treffen wir auch nicht, ja. Und er wollte am Anfang auch zeigen, dass die Jedi als die Guten unverwundbar sind. Ja, um einfach mal das so ein bisschen rumzudrehen, weil normalerweise ist halt der Böse unverwundbar und man überwindet ihn und diesmal sind die Jedi die Unverwundbaren und der Rest ist so ein bisschen so, ja. Mhm. Und dann kommt diese Reaper-Droids und sie nennen sie dann, oder Droidicars, ne, diese Rollenden und sie nennen sie Real-Droids und da weißt du wieder, wie sie im Original hießen. Naja. Mhm. Die Geschichte geht irgendwie weiter, Prinzessin Amidala ruft dann an. Ist ein schönes Trivia, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Der Viewscreen auf dem Raumschiff, wo dann Prinzessin Amidala auftaucht, ist derselbe Sound von Flash Gordon aus dem 80er Jahre Trash Science Film.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee, habe ich nie gesehen.
Flash! Ah! Okay, das schreiben wir mal auf die Liste.
Ich habe mich vorhin extra zurückgehalten zu singen und jetzt musst du hier anfangen zu singen.
Wo?
Geht ja gar nicht.
Wo?
Na, bei Weird Al Jankovic. Ich kann das singen.
Ja.
Ich kann das auswendig.
Ich würde sagen, das ist da für diesen Bonus-Check brauchen das muss das Publikum Dinge tun.
Wenn wir da mal ein Patreon haben.
Ja, das Schöne ist bei Flash Gordon, im Übrigen, Flash Gordon eint mit diesem Film noch etwas, nämlich die Tatsache, dass Brian Blessed mitspielt. Wer Brian Blessed nicht kennt, Brian Blessed ist über 2 Meter groß, total breit, hat einen großen Bart und ist laut. Er ist also du hast ja mit Patrick Stewart so diesen Shakespeare, ne, diesen Fine Arts Shakespeare Actor, ja? Und mit Ian McKellen und Brian Blessed ist das Gegenteil. Brian Blessed spielt halt, ne, immer so. Der ist auch schon ein Shakespeare-Actor, aber der spielt halt irgendwie diese bärtigen, grauen Männer in Macbeth, ja, diese lauten, ja.
Ah, okay.
Und der ist auch in Flash Gordon, ja, und hat da auch eine memorable Line, weil Brian Blessed kann nicht leise sprechen, ja. Und ich glaube in Flash Gordon ist Gordon's alive, ja, und hier ist der Boss Nass.
Ach, der, okay, ja.
Ja, der spielt dann Boss Nass, also, und da kommen wir jetzt schon drauf, also die Jedis prügeln sich von dem Raumschiff, schleichen sich von dem Raumschiff der Trade Federation, wo sie eigentlich hätten umbringen sollen, runter und landen halt irgendwo im Wald. Und die Droiden fliegen durch die Gegend. Und wen treffen wir? Den wohl geliebtesten Charakter des Star Wars Franchises.
Ja.
Jar Jar Binks. Kannst du mir erklären, was die Leute gegen den haben?
Er ist nervig. Er redet so mich so super heftig, aufgeregt. Weißt du?
Er redet halt, wie sich Spießer vorstellen, dass ein kiffender Jamaikaner redet. Also, da ist schon so eine Rassismuskomponente drin, ne?
Ja, offensichtlich.
Also, das ist so ein bisschen Stereotyp alles. Na gut, ne, das ist aus dem frühen 2000er, da konntest du das noch machen.
Er ist halt, ich glaube, das Nervigste an Jar Jar Binks ist, dass er halt irgendwie so im Laufe des Films halt nicht weniger tollpatschig wird, aber seine Tollpatschigkeit ihm Glück bringt. Und das ist irgendwie so ein etwas, das einem so nervt, wenn man jemanden dabei zuguckt, wie er einfach über dieses Schlachtfeld stolpert und dann irgendwie aus Versehen irgendwelche Waffen auslöst und damit irgendwie ganzen Droidenarmeen niedermäht und dann kommt da irgendwie jemand und meint irgendwie, du bist ein großer Held, du hast diese Schlacht für uns gewonnen und du bist so, nein, er hat nichts gemacht.
Würde es dich wundern, wenn ich dir erzähle, dass George Lucas das total toll fand und das sehr gelungen fand, dass dem so ist?
Das kann sein, mich
nervt. Er hat da länglich drüber geredet.
Mich nervt es.
Er hielt da, von dem, wie er darüber geredet hat, klang das ein bisschen so, als sei das eigentlich von ihm, also es ist gewollt, ne?
Ja,
anders kann man es auch nicht erklären. Ja.
Ich finde es einfach irgendwie, ich weiß nicht, es ist so unverdient.
Auf der anderen Seite, wir haben in diesem Film ein Problem. C-3PO ist noch nicht da. Ja?
Ja.
C-3PO wird ja jetzt eigentlich erst eingeführt. Und du brauchst einen Comic Relief. Ja, also das ist ja bei.
Hätte ein Comic Relief machen können, das tatsächlich lustig ist.
Naja, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass das zu klamaukig wird. Also, die ersten 3 Tollpatschigkeiten sind ja endearing. Aber es geht ja wirklich, ne, also es geht halt den ganzen Film durch. Und irgendwann wird es alt. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, für mich wurde es, also jetzt nochmal im zweiten Gucken, wurde es, glaube ich, so an der Stelle alt, wo die Zunge in den Podracer steckt und dann eine taube Zunge hat. Und ich dachte mir so, oh. Ach komm. Oh, seriously. Ja, die größte Tollpatschigkeit ist ja dann irgendwie, dass er Palpatine zum Imperator macht. Aber wir greifen voraus. Apropos, Palpatine taucht schon irgendwo auf?
Ja, der ist halt noch nicht, also noch nicht Imperator, sondern er ist halt noch Senator und er ist für Naboo zuständig, also er ist der Vertreter von Naboo im Senat. Und nachdem Obi-Wan und Qui-Gon der Königin Amidala, Königin von Naboo, geholfen haben, von dort zu entkommen und die Belagerung des der Handelsföderation zu durchbrechen, gehen sie halt zu ihm in der Hoffnung, dass er ihnen irgendwie hilft.
Ja. Vielleicht noch kurz zu Jar Jar. Jar Jar wurde von mehreren Leuten animiert und sie haben gesagt, das ist total kompliziert gewesen, weil jeder, der ihn animiert hat, ihn etwas anders animiert hat. Oh. Ja. Achtung, ein Chor von Menschen, die wir jetzt nur leise hören, hinter uns schreit: Ja, dann nehmt ihn raus! Okay, kurz. Prinzessin Amidala, wir müssen ja kurz erklären, also die Jedi fahren einmal unter Wasser, ja, treffen Boss Nass. Boss Nass sagt, wir unterstützen euch nur im Notfall. Und dann fahren sie mit einem U-Boot einmal quer durch den Planeten, weil Naboo ist eigentlich ein Schwamm.
Offensichtlich, ja.
Ja, also der ist innen hohl. Was trifft ja für viele Dinge zu. Und dann treffen wir halt irgendwie auf der anderen Seite, befreien sie Prinzessin Amidala und Prinzessin Amidala wird gleichzeitig gespielt von Keira Knightley, die sie die ganze Zeit spielt, solange sie nicht Prinzessin Amidala ist, und Natalie Portman, die sie spielt, wenn sie Prinzessin Amidala ist. Und das habt ihr jetzt alle verstanden.
Sie heißt Königin Amidala.
Ja, das stimmt, es ist Königin Amidala, ne? Die hat auch so ein Ding auf dem Kopf, man könnte es ja merken.
Ja, was übrigens, ich muss dazu etwas sagen, ich kann nicht so gut Gesichter auseinanderhalten. Mir war, bis du es gerade gesagt hast, nicht aufgegangen, dass das zwei unterschiedliche Leute sind, die sie spielen.
Wenn es dich tröstet, mir auch nicht.
Okay.
Insbesondere, weil die ja die ganze Zeit, wenn sie in diesem Staatsoutfit ist, da auch so ganz viel, ne, also das ist ja so Hardcore, so Hardcore Black Metal Make-up. ja, und sie fliegen dann mit einem sehr, sehr großen, sehr, sehr silbernen Raumschiff weg und landen zwischendrin auf Tatooine. Wir müssen über Tatooine reden, bevor wir irgendwie zu Coruscant und Palpatine kommen. Und auf Tatooine haben wir also erstens auf dem Raumschiff ist R2-D2 und damit wird R2-D2 eingeführt und er ist der einzige Astromech-Droid, der nicht von dem Raumschiff runtergeschossen wird, weil er ist der. Und Darth Sidious schickt ihn jetzt wohl den heißesten Sith aller Zeiten hinterher.
Dankeschön.
Darth Maul, ich habe hier als Fußnote, please Fangirl hier.
Ja, das musst du jetzt übernehmen. Also wenn du das so sagst, dann musst du jetzt mal gerade Fangirlen.
Also entschuldige bitte, aber halt, ne? Also was ist da mehr zu wollen? Tolle Hörnchen, ja, ordentliche Tattoos und jetzt ohne Witz, ne? Doppellaserschwerter. Doppellaserschwerter, ja. Sind halt einfach eine geile Scheiße.
Ja, das ist so.
Das ist
definitiv so.
Hast du mal Star Wars Knights of the Old Republic das erste gespielt?
Nee, aber ich habe Jedi Fallen Order gespielt und da kannst du auch ein Doppellichtschwert haben.
Ja, in KOTOR ist es so, da befreit man am Anfang so eine Jedi-Tante, die so ein bisschen komisch drauf ist.
Ja, die ich weiß, welche das ist, weil ich das SW-Tor gespielt habe.
Ja.
Wo dann deren Großenkelin oder so vorkommt.
Okay, und die hat ein Doppellaserschwert und das erste, was ich mache, wenn die gemacht habe, ist, wenn die in meine Gruppe gekommen ist, und ja, liebes Publikum, ich habe das mehrfach gespielt, ist der Tante erstmal das Doppellaserschwert wegzunehmen, weil die braucht das nicht und ich brauche das. Und nächste Haltestelle war Kashyyyk, weil auf Kashyyyk gab es einen lilanen Laserkristall. Mhm. Ja, den lässt der erste Sith dort droppen. Und dann hatte ich endlich die Waffe, mit der ich gefälligst da durchlaufe. Ja, nämlich ein lilanes Doppellaserschwert. Und jetzt rate, auf welcher Seite habe ich das gespielt?
Du hast natürlich die Lightside-Option genommen, oder?
Ja, aber so, dass ich wirklich auch ein Yoda hätte sein können.
Dass ich so ein Pfadfinder.
Nee. Also sagen wir es mal so, ne? Die Lightside-Option führte dazu, dass du komplette Räume einfach betäuben konntest und dann ihnen nacheinander einfach die Kehle durchgeschnitten hast. War total praktisch.
Das klingt total freundlich und nett. Und
so. Ja, also wir wissen ja, und das werden wir jetzt auch im Laufe gerade dieser Serie herausfinden, Jedi sind absolut nette Menschen. Mhm. Zum Beispiel klauen sie Menschen ihre Kinder.
Ja.
Also sie sind auf Tatooine, finden auf Tatooine, dann suchen sie Ersatzteile für das Raumschiff und deswegen finden sie Watto. Und Watto ist dieses Viech mit den Flügeln, ne? Der ist relativ cool.
Der ist im Prinzip so eine Fee, aber in trashig.
Ja, und der ist immun gegenüber dem Jedi Mindtrick. Was ich total geil finde.
Ja, das ist halt, also Jabba war ja auch schon immun gegen den Jedi Mindtrick. Und die haben das tatsächlich irgendwie relativ passend dann weiter entwickelt, dass halt irgendwie diverse von diesen Spezies auf Tatooine eben immun sind.
Ja. Und das Schöne ist ja auch, der sagt dann so, für was hältst du dich, für ein Jedi oder was?
Ja. Ja.
Die Antwort ist ja. auf jeden Fall hat er da so einen Sklavenjungen und der Sklavenjunge ist Anakin Skywalker. Foreshadowing. Jar Jar kommt die ganze Zeit in Schwierigkeiten und es wird langsam alt. Und dann gibt es hier zwei wichtige Szenen auf Tatooine. Die eine große ist das Podrace. Mhm. Und die andere ist die Midi-Chlorianer-Szene. Der Berserk-Button. Also, mein Problem ist echt, ne? Also, Jar Jar wird halt einfach so ein bisschen alt, aber ich ertrage das problemlos und die Midi-Chlorianer-Szene habe ich damals geguckt und habe mir gedacht, okay. Aber anscheinend war das ja für viele Menschen.
Ja, ich finde diese ganze Hintergrundgeschichte von Anakin, so dieses, seine Mutter ist einfach schwanger geworden, obwohl es irgendwie keinen Vater gibt. Das heißt, er ist so auch noch so eine Jungfrauengeburt. Und dann misst Qui-Gon die Midi-Chlorianer, die irgendwie die Machtsensitivität anzeigen. Und Anakin ist natürlich so hoch wie sonst niemand.
Nicht mal, ja. Ne?
Und es wird irgendwie auch nie gesagt, wie das passiert ist, also wie das passieren konnte. Gibt es so, keine Ahnung, kann die Macht in Menschen fahren und sie schwängern? Man weiß es nicht. Hat irgendein komischer Sith Lord irgendwelche Experimente angestellt?
Ja, das wird ja gar nicht aufgelöst, oder?
Ja, das wird gar nicht aufgelöst, irgendwie nie.
Ja, also sprich, Anakin ist Jesus.
Ja, Anakin ist Jesus, irgendwann ist Smee, seine Mutter, ein Engel erschienen und hat gesagt, fürchte dich nicht, dein Sohn wird irgendwann ein Kindermörder.
Naja, also weißt du, andere Jesus-Figuren sind große weise Löwen, insofern jeder darf mal. Und wer die Referenz verstanden hat, viel Spaß. Und Lucas sagt, also im Endeffekt sind das Symbionten. Also sprich, du hast diese Midi-Chlorianer in dir und die sind irgendwie Force-empfindlich und je mehr du davon hast, desto Force-empfindlicher bist du. Also sprich, das ist irgendwie.
Mhm.
Ja. Also es ist irgendwie so ein symbiotisches Ding. Okay, und dann kommt das Podrace. Und das Podrace ist.
Warte, lass uns mal noch bei den Midi-Chlorianern bleiben. Also die Kritik an den Midi-Chlorianern war halt, dass die Leute meinen, das hat das irgendwie entzaubert. Also die Macht war halt in den alten Filmen irgendwie so ein großes, geheimnisvolles Ding. Und jetzt ist sie messbar geworden. Das war so der Hauptkritikpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ich fand das tatsächlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ja. Ich war auch.
Also Sie haben doch in den alten Filmen auch immer gesagt, die Macht ist stark in dir.
Ja.
Und es war auch klar, dass Leia so ein bisschen machtempfindlich ist, aber auch nicht so. Und man hat doch auch ganz klar gesehen, dass irgendwo es einen Unterschied zwischen Obi-Wan und Darth Vader gab und einen Unterschied zwischen Obi-Wan zum Beispiel und Yoda. Na?
Ja.
Also das war doch schon immer klar. Dass es dafür vielleicht eine Einheit gibt, ist doch jetzt nicht so schlimm. George Lucas sagt im Commentary übrigens, dass er das immer so aufgeschrieben hatte, ja, und das immer so gedacht hatte. Wir haben da schon drüber geredet. Andrea war der Meinung, das hat er sich aus dem Hintern gezogen.
Ja, ich bin immer der Meinung, die Leute haben sich die Dinge aus den Hintern gezogen. Du planst halt nicht über 3 Jahrzehnte hinweg sowas und bleibst dann dabei. Also schon gar nicht im Filmbusiness, weil sich da halt Sachen auch immer wieder ändern. So, keine Ahnung, wir haben aber nicht das Budget dafür, wir müssen diese Szene rausstreichen oder was auch immer. Also du bist da halt immer dabei, Sachen zu ändern und Dinge werden halt nochmal komplett umgestellt, weil man meint, das Publikum will das so nicht. Und es gibt ja auch diese Sache, In Hollywood gibt es so Film-Drehbuchberater, die gucken sich an, was für Filme in letzter Zeit so erfolgreich waren und machen darauf basierend so ganz seltsame Ratschläge, wie zum Beispiel so die letzten paar erfolgreichen Filme hatten alle eine Bowling-Szene. Dieser Film braucht jetzt eine Bowling-Szene.
Was aktuell das Ding zu sein scheint im Film ist, man sollte auf jeden Fall für die chinesische Version eine Person mit chinesischem Hintergrund dabei haben, sonst kommt man in China nicht auf den Markt.
Okay.
Und ja, also keine Ahnung. Ich glaube schon, dass Lucas relativ viel ausgeplant hat. Also ja, vielleicht müssen wir ihm da auch, können wir ihm ja auch mal glauben, wenn er sagt, naja, er hat das ja. Er hat das ja alles damals schon, er hat halt einfach nur mit Episode 4 angefangen und er hat das alles aber schon irgendwie mal aufgeschrieben gehabt. Weiß er ja nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Also es kommt immer auf das Nerd-Level an, was man so hat. Das ist natürlich
Ja,
so.
er ist jetzt nicht der begnadeste Autor, ja, also das Buch möchte man nicht lesen.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die schreiben halt erst das Hintergrundwerk dazu und dann den Roman. Ich schaue jetzt nicht in Richtung Tolkien. Aber ich weiß nicht, inwiefern George Lucas das halt gemacht hat und inwiefern das dann doch alles mehr so spontan passiert ist.
Naja. Okay. Auf jeden Fall beweist Anakin, dass er ganz viele Midi-Chlorianer und die Macht in sich hat, denn er macht dieses Podrace und er ist ein großer Pilot.
Ja, genau, das ist halt so ein Ding, wo ich finde, dass es halt nicht zusammengepasst hat. So in dem ersten Film hat Obi-Wan gesagt, als ich deinen Vater kennenlernte, war er bereits ein großer Pilot. Und dann lernt er Anakin kennen und dann ist der so ein kleiner Junge und fährt halt so ein Podracer. Und ich meine, ja, kann man als großer Pilot bezeichnen, aber war jetzt nicht so das, was man sich bei dieser Äußerung vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich finde ja das ja gar nicht so schlecht, irgendwie so ein bisschen Erwartung zu enttäuschen.
Ja, es ist halt, ich kann mir halt vorstellen, dass das nicht so geplant war, als Obi-Wan im ersten Film das gesagt hat.
Ich glaube, jetzt spiele ich dich, ne? Ich glaube, im ersten Film hat er es einfach gesagt.
Ja, eben.
Okay. Podrace. Es taucht auch noch eine unheimlich tolle Figur auf, nämlich Sebulba, ja, dieses Alien, das auf seinen Hinterbeinen läuft. Ja, und so
Alle Leute laufen auf ihren Hinterbeinen, der läuft auf seinen Händen.
genau, der läuft auf seinen Händen und ist auch so ein absoluter Kotzbrocken, aber das ist ja hübsch. Ja. Und Qui-Gon hat ja mit Watto darum gewettet, dass er irgendwie, wenn Anakin das Podrace gewinnt, dass er Anakin mitnehmen kann. Also nimmt er Anakin mit. Das
Und
brauchen wir.
das Krasse ist, um das mal so in Relation zu setzen, was für ein Risiko er damit eingeht. Er weiß nicht, welche Fähigkeiten Anakin hat in Sachen Podracing. Danach erfährt man, dass Anakin bisher in keinem Podrennen überhaupt über die Ziellinie geschafft hat, weil vorher immer sein Pod kaputt gegangen ist, also sein Podracer.
Das hat er gewusst.
Das hat er gewusst, natürlich.
Hallo, das ist ein Jedi.
Ja, ich weiß nicht,
Und es ist Anakin Skywalker, der hat jetzt drei Filme lang Plot Armor.
ja, natürlich.
Also stimmt
Es
nicht, er
ist
hat
halt
sechs Filme
schon
lang Plot Armor, aber okay.
irgendwie krass, wie Qui-Gon da mit der Zukunft von ja nicht nur diesem Jungen und seiner Mutter spielt, sondern halt auch mit der Zukunft von Amidala, weil er setzt nämlich das Schiff von Amidala als
Ja, what can possibly go
Also,
wrong?
ja, genau. Also, wenn die das verloren hätten, dann wären die sowas von auf Tatooine gestrandet.
Ja, so. Gut, Portraits rum. Sie sind weg. An der Stelle im Übrigen, Amidala und ein relativ junger Anakin werfen sich da schon irgendwie so Lächeln durch und da war so ein bisschen, aha. Okay, Kinder?
Ja, das hätte man irgendwie lassen können.
Ja, es ist, ja. So. Und sie fliegen nach Coruscant und Coruscant ist ein Planet voller Stadt. Und das kann man eigentlich nur mit CGI machen, deswegen kann man den jetzt endlich mal zeigen. Und dort treffen wir Palpatine, das Arschloch.
Mhm.
Ganz, ganz viel Gerede, ganz, ganz viel Politik. Und dann beschließt, also wir wissen, wir lernen übrigens zwischendurch, wir glauben die ganze Zeit übrigens, dass Königin Amidala diese Frau ist, die da auf dem Planet rumsitzt, und die echte Amidala läuft aber die ganze Zeit mit den Jedis mit, weil sie eine Handmaiden ist, eine Magd irgendwie, ja. Und das ist auch hier so, also Keira Knightley ist also die Decoy-Amidala die ganze Zeit. Und ja, sie setzen dann erstmal den Chef des Senats ab, also den Präsidenten, und lassen dann Palpatine zum Präsidenten wählen.
Ja, ja, also erstmal versuchen sie ja irgendwie den Senat dazu zu bringen, dass der irgendwie ihnen hilft, und der Senat sagt, ja, können wir nicht tun, Bürokratie und so. Und dann überredet Palpatine sie halt, dieses Misstrauensvotum gegen den Vorsitzenden des Senats auszusprechen. Und dann wird er gewählt zum Vorsitzenden, und Amidala denkt so, ja, jetzt können wir endlich was machen für Naboo und so. Aber es dauert ihr alles zu lange, und sie beschließt dann halt, nach Naboo zurückzugehen.
Ja, genau. Und sie fliegen also nach Naboo zurück. So Blockadebrechermäßig. Landen bei den Gungans, Amidala überredet Boss Nass in einer wunderschönen Szene, wo er am Ende brrrr macht.
Er macht die ganze Zeit brrrr.
Ja. Also sie zeigt sich halt als die echte Königin Amidala, ja. Und Qui-Gon und Obi-Wan haben es gewusst, und der Rest alle so, ach was? Ja, und die Gungans gehen dann in eine große Feldschlacht gegen die Roboter, also als Ablenkung. Und Anakin und der Rest, also die Jedi und die Naboo-Leute. Die Naboo, oder? Naboo, ne?
Nee, die heißen nicht Nabooianer oder so.
Okay. Ist komisch, ne? brechen dann in ihren eigenen Palast ein, um ihn zu befreien. Unter anderem befreien sie halt ganz viele Raumjäger, die dann diese Robot-Kontrollschiffe anschaffen, weil das Robot-Kontrollschiff im Endeffekt musste nur in die Luft jagen, sind die Roboter alle aus, ne? Weil die Leute von der Trade Federation möchten nicht die Kontrolle abgeben. So. An der Stelle im Übrigen fliegt Anakin ein Space Flyer.
Ne, der steht auf Autopilot.
Ja, aber er fliegt bis rein, und er drückt an der richtigen Stelle auf den Knopf.
Ja, aber er fliegt auf Autopilot.
Mit der Hilfe von R2-D2. Aber guck mal, er war ein großer Pilot.
Er war ein großer Pilot, er schafft es auf Autopilot in dieses Kontrollschiff reinzufliegen und dann einmal zur richtigen Zeit irgendwo drauf zu schießen.
Ja, Plot Armor. Ja, und gleichzeitig kämpfen die Jedis gegen Darth Maul in einer der besseren Kampfszenen.
Mhm.
Ja. Und Qui-Gon wird umgebracht, und Darth Maul wird in der Mitte auseinandergehauen und fällt in einen endlosen Schacht. Und wir wissen ja, wenn du bei Star Wars in einen endlosen Schacht fällst, überlebst du das definitiv.
Ja, das ist immer das Zeichen dafür, dass du am Leben bist.
Du hast ja The Clone Wars konsumiert, ne?
Ja.
Das wird da erklärt, was mit dem ist?
Also, er wird wiedergefunden von seinem Bruder, von dem man vorher nichts wusste, auf einem Müllplaneten, wo er sich aus Müll so einen Unterkörper gebaut hat, der im Prinzip so spinnenartig aussieht. Und er ist komplett wahnsinnig, weshalb er nicht so richtig erzählen kann, was ihm passiert ist, was sehr praktisch ist. Und das Einzige, was er immer sagt, ist so, Obi-Wan, Obi-Wan. Weil er voll sauer ist, und die Theorie ist einfach, dass er so wütend war auf Obi-Wan, dass er nicht gestorben ist. Was durchaus nachvollziehbar ist für Sith. Also es gibt ja auch irgendwie so im Extended Universe diverse Sith, die einfach im Prinzip wandelnde Leichen sind, aber rein durch ihre Wut noch am Leben gehalten werden und so. Also warum nicht? Ich meine, er hatte ganz bestimmt irgendwelche lebenswichtigen Organe nicht mehr, aber wenn die Macht im Spiel ist.
Du hast mich nicht tief atmen hören, ne?
Doch.
Es ist, wir müssen mal aufpassen, ne? Das geht ja durch auf Phonic, das kann sein, dass es das wegmacht. Ja? Flimsy, ach boah.
Also es ist einfach
das hat auch der Praktikant geschrieben.
Es ist einfach wirklich so, wir wollten diesen Charakter wieder haben, weil wir festgestellt haben, dass mehr Leute den cool fanden, als
wir dachten. Kriegt er dann irgendwann noch einen echten Unterkörper oder bleibt er eine Spinne?
Nee, der kriegt dann irgendwie noch echte Beine. Also am Anfang hat er dann so Beine, die so nach hinten gebogen sind und die werden dann aber irgendwie von Version zu Version werden die Beine realistischer. Also menschlicher.
Also das ist ja so eine Sache, über die wir dann irgendwann auch nochmal reden müssen. Star Wars und Kybernetik.
Mhm.
Ja, also da es wird halt einfach so, es wird halt einfach so, Cyborgs werden einfach angenommen, ne?
Ja.
Aber das läuft immer so unten drunter. Es wird dann nicht so, ist halt einfach so. Ne? Ja. Ja, ansonsten, Qui-Gon wird am Ende noch angezündet und sie lehnen ja Anakin bei dem ersten Besuch auf Coruscant, lehnen die Jedi ja Anakin ab, weil, nein.
Er zu alt ist und Yoda sehr viel Furcht in ihm spürt.
Ja. Und dann kriegt er aber, dann überredet Obi-Wan aber irgendwie Yoda doch, dass Anakin sein Padawan wird. Während ja dann Obi-Wan zum Meister befördert wird, ne?
Ja, also Qui-Gon hatte ja gesagt, er nimmt den halt dann so als Padawan, was er wohl darf. Und dann sagen sie, ja, aber du hast ja noch Obi-Wan als Padawan und Obi-Wan ist so, nee, ich kann aber jetzt die Prüfung machen. Und dann macht Obi-Wan halt irgendwie schnell die Prüfung und nimmt dann an Qui-Gons Stelle Anakin als Padawan, weil er das seinem Brutenmeister schuldet.
Okay. Okay, weißt du, wie eine Jedi-Meisterprüfung aussieht?
Keine Ahnung.
Aha, okay.
Ich weiß nicht, ich hab in SWTOR mal die Jedi-Meisterprüfung gemacht. Weil ich hab ja nicht nur Sith gespielt. Nur, dass du es weißt, ich hab auch mal einen Jedi gespielt.
Du meinst, du hast mal einen Undercover-Sith gespielt?
Ja, okay. Ich hab alle Darkseid-Entscheidungen getroffen.
Liebes Publikum, ne? Das Low-Hanging-Fruit, sowas zu ahnen. Okay,
das ist sehr lustig, wenn du ein Jedi spielst und alle Darkseid-Entscheidungen triffst und die irgendwie immer so gerechtfertigt werden. Das musst du mal machen in SWTOR, das ist sehr amüsant.
Ich habe mein Leben schon an genug andere Spiele verloren. okay. Haben wir noch was? Am Ende gibt es noch so eine Schlussparade und Boss Nass hält so eine Kugel hoch.
Ja.
Und ich erwähne ja hin und wieder diesen wunderschönen Comic Darth and Droids. Und da spielen sie das ja als Rollenspielrunde, ne? Und da haben sie das als MacGuffin, das ist der Lost Orb of Phantasmagoria. Und der spielt halt überhaupt keine Rolle und der wird dann am Ende einfach hochgehalten und fertig. Ja.
Okay.
Es ist auch total komisch. Aber George Lucas sagt dann noch so nebenbei, dass er das ja total spannend findet. Oder dass er das wichtig findet, dass der Anfang und der Ende des Films immer Musik sind.
Mhm.
Ja, also dass am Ende eigentlich immer irgendwie so eine Musiknummer kommt, wo jetzt gar nicht mehr viel geredet wird und so weiter. Und das ist tatsächlich auch bei The Empire Strikes Back so, ja. Also am Ende vom ersten Star Wars ist ja auch so eine Paradeszene.
Ja, die machen immer irgendwie so eine Party.
Ja, am Ende von The Empire Strikes Back hast du diese stillen Momente, wie sie dann so Luke die Hand wieder zusammensetzen und da läuft eine Musik. Und am Ende vom dritten Film ist ja hier Gruppenkuscheln mit Ewoks. Und hier ist es wieder eine große Party. Wir gucken also jetzt an den Ende des zweiten Films, was da ist.
Mhm.
Ja, wird keine Party sein auf jeden Fall. Gibt es hierzu noch was zu sagen? Wollen wir noch ein Urteil fällen?
Wir können noch ein Urteil fällen.
Ich finde den gar nicht schlecht.
Ja, ich muss auch sagen, er ist definitiv unterhaltsam. Mhm. Ich finde, er hat halt zu viel, also was ich finde, was so Anfang der 2000er bei vielen Hollywood-Filmen passiert ist, ist, dass sie alle dachten, cool, wir können alles mit CGI machen, dann machen wir einfach nur noch Action-Szenen. Und dann haben sie so ewig lange Action-Szenen und mich nervt das so ein bisschen. weil man das jetzt halt kann und dann muss man das weniger so durch gute Story und Charaktermomente und so irgendwie drüber hinweg spielen, dass man das noch nicht so gut kann. Und das ist blöd oft genug, weil du dann halt gute Story und Charaktermomente ersetzt durch Action. Das ist so ein Problem, was sehr viele Hollywood-Filme halt dann haben.
Ja, ich meine, das ist ja dasselbe wie mit die Schnitte werden immer schneller, ne? Also man hat dann ja irgendwie immer dieses Ding. Und dann wird danach immer gesagt, ja, die Sehgewohnheiten geben das nicht mehr her.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde so ganz alte Filme mit so ganz langsamen Schnitten finde ich auch eher anstrengend, muss ich sagen. So Odyssee im Weltraum oder so.
Oh ja, das ist eine Qual. Da lässt sich noch jemand Zeit für Bilder.
Vor allem so das Ende, wo man nur noch das Auge sieht und die Farben immer wechseln, da hat irgendjemand Drogen.
Ja, Moment. Ja, also das Ende von Odyssee im Weltall ist ja rein metaphorisch und ich glaube, das ist noch eine Zeit, wo man schon davon ausgegangen ist, dass man das auch mit Bewusstsein erweiternden Substanzen eigentlich, ne, und so.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja, also die Sache mit den Action-Szenen, die stört mich seit Anfang der 2000er und die hört auch nicht auf, mich zu stören. Das ist auch bei neueren Filmen so einer der neueren Star Trek-Filme, die ich gesehen habe, wo ich irgendwie so den Eindruck hatte, ach, das ist ja auch wieder Abrams, aber da war es halt wirklich so, dass du hattest irgendwie so ein bisschen Plot und dann wurde der Plot zur Seite geworfen, damit man irgendwie vor einem runterfallenden Raumschiff weglaufen konnte oder so irgendwas. Und das ist nervig.
Tja. Gut, dann schließen wir das hier so ein bisschen ab, oder?
Ja.
Ich finde, wie gesagt, es gab unheimlich viele Leute, die diese Prequels alle total furchtbar fanden. Und ich muss sagen, jetzt auch im zweiten Gucken, es ist halt dasselbe Scheiß, ja. Also es ist doch okay, es ist Star Wars, ja. Ich meine, die ersten drei Filme haben schon nicht von mir verlangt, dass ich jetzt unbedingt Plot ernst nehme. Ja. Und warum sollte das jetzt
aber den Hardcore-Fans nicht sagen? Hm? Das darfst du aber den Hardcore-Fans nicht sagen.
Weiß ich nicht, was für eine Anspruchshaltung ist denn da eigentlich dann immer dahinter? Also ich glaube, ich habe ein großes Problem damit, dass die Leute ihr emotionales Attachment zu einem irgendeiner Art von Franchise, irgendeine Art von Inhalt so über die Maßen wichtig nehmen, dass sie sich ein Urteil erlauben können. Ja. Leute, also wenn ich mag ja auch so Zeug, ja, oder so, aber wenn dein Fantum von irgendetwas dein Leben so definiert, ja, dass du dir nicht mehr helfen kannst, weiß ich nicht. Ja, also, dass das für dich irgendwie eine Identitätskrise bedeutet oder so, ja, oder da, ja, oder hier, die, wie bei dem Ghostbusters-Film mit den Frauen, also der war jetzt nicht gut, ne, aber war ein Ghostbusters-Film, ja, und dann kam so, ah, ihr habt mir meine Jugend versaut. Nein. Nein.
Ja, das hat mir meine Jugend versaut, ist sowieso immer irgendwie so, also als könnte so jemand, der heutzutage einen Film macht, so in der Zeit zurückreisen und alles zerschlagen, was dir Freude bereitet hat in deiner Jugend.
Ja, ich glaube, der große Fehler bei dieser der große Fehler ist auch, dass wir aktuell ganz, ganz viele so Produktionen sehen, die darauf ausgerichtet sind, genau dieses Gefühl herbeizuziehen, ja, also dieses Gefühl so für uns so ne, so Leute Mitte, Ende 30, die jetzt nochmal irgendwie den fünften Retro-Aufguss von etwas sehen, was sie in ihrer Jugend gesehen haben. Mhm. Und dann dasselbe wollen. Und das kann man entweder gut machen oder man kann es halt dann schlecht machen. Und der große Witz ist, ich glaube, man macht's gut, wenn man eben nicht die Franchises von damals aufkocht. Ja. Da muss man dann sagen, also wir gucken ja noch die letzten drei Star Wars. Immerhin haben sie es nicht aufgekocht. Ja, also.
Haben sie es nicht, da würde ich widersprechen, aber darüber
reden. Naja, also sie haben es jetzt nicht mal so richtig nicht, nein.
Ich mache dir eine Liste von Szenen, die exakt aus den alten Filmen geklaut sind.
Du meinst eine kugelförmige Raumstation?
Ja, nein, Szenen.
Szenen.
Szenen, die exakt mit derselben Kameraeinstellung, mit demselben Inhalt.
Okay, so schlimm, ich habe das nicht gemerkt. Ich war aber auch leicht gelangweilt. Was ich aber vielleicht mal als positiv, ich weiß nicht, kennst du die Expendables?
Ich habe sie nie gesehen, aber ich habe davon gehört.
Ja, ne, wo diese ganzen 80er Jahre Action, männlichen Actionhelden, ja, Sylvester Stallone und Co. Mhm. Ja, alle gemeinsam halt so ein richtig, und es ist eine komplett neue Idee, aber der Geist ist halt der richtige. Die wissen ganz genau, was sie da machen. Sie wissen ganz genau, dass es bodenlos bescheuert ist. Mhm. Ja, aber es funktioniert aus denselben Gründen, aus denen es damals funktioniert hat, weil es bodenlos bescheuert ist. Also es ruft dieselben Ideen wach, aber es kopiert nichts.
Ja.
Ja, und das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, weil was willst du mehr als eine Szene, wo jemand mit einem Flugzeug über einen Bootssteg fliegt, ja, die Benzinklappe öffnet und dann nochmal drüber fliegt und den kompletten Steg mit seiner Bordkanone in Flammen setzt, ja. Unrealistische Scheiße, aber was willst du denn mehr? Ja.
Ja, es gibt so Sachen, die machen Spaß, gerade weil sie komplett unrealistisch und over the top sind. Ich mochte ja auch im Gegensatz zu praktisch allen Leuten John Carter, weil das ist aus einer 100 Jahre alten Buchreihe, so Pulp-Romane waren das. Das Typ, der auf dem Mars irgendwie Leben findet, weil man damals noch nicht wusste, dass es auf dem Mars kein Leben gibt. Und da irgendwie besonders toll ist, weil die Schwerkraft des Marses geringer ist als der Erde und er deshalb so stark ist. So, das ist die Grundidee. Und dann macht er immer so riesige Sprünge und an einer Stelle häuft er so einen richtigen Haufen an Feinden auf, wo er dann draufsteht am Ende. Und es ist einfach so übertrieben, dass ich das lustig fand. Es gibt diese grandiose Szene, wo er rekrutiert werden soll, beziehungsweise ich glaube, er ist schon desertiert, er soll rekrutiert werden für irgendeine amerikanische Armee, im Zweifelsfall Bürgerkrieg oder so, ich weiß es nicht mehr. Und er dann immer wieder den Typen, der mit ihm redet, niederschlägt und wegrennt, wieder eingefangen wird und der dann seine Rede fortführt. Also du hast immer, der Typ redet, John Carter haut ab, dann fängt die Rede genau da wieder an, wo er vorhin aufgehört hat, dann gibt es wieder eine Fluchtszene, dann geht die Rede da weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Es ist extremst gut.
Okay, ich sehe schon, wir müssen es irgendwann mal gucken.
Ja.
Gut. Na dann. Juhu. Ja, würde ich mal sagen, wir verabschieden das Publikum.
Mhm.
Ja, freuen uns natürlich immer über Kommentare und so weiter. Wir haben es jetzt immer noch nicht geschafft, irgendwas richtig schlimm scheiße zu finden.
Das kommt noch. Das kommt die zweite Hälfte des nächsten Filmes.
Das,
und der,
ich kann
der Sandmonolog.
Nicht, ich kann.
Der Sandmonolog.
Der Sandmonolog. Ich hab's, das hab ich. Ich hab den, glaube ich, verdrängt.
Wir können da schon mal einen Teaser drauf geben.
Ja, okay.
Anakin hasst Sand. Weil er ist rau und ich glaube, im Englischen sagt er irritating. So coarse and rough and irritating. Unlike you, you are soft. Das sagt er zu Amidala.
Ja.
Und das ist der Sandmonolog. Das ist einer der creepigsten Anmachsprüche, die du je gehört hast, vor allem in der Art, wie der Schauspieler das rüberbringt.
Aha.
Wir können nächstes Mal darüber reden, wie super creepy Anakin ist.
Anakin ist anscheinend ja schon im ersten Film super creepy, weil er Amidala da schon toll findet.
Ja, aber da ist er noch so, bist du ein Engel? So als süßer kleiner Junge, das ist noch niedlich.
Bist du ein Engel? Kann ich mit dir eine entsprechende...
Also es ist halt noch irgendwie niedlich.
Stimmt, die sitzen ja den halben zweiten Film irgendwie auf so einer Ranch rum.
Ja, genau.
Auf so einer Ranch rum. Und dann fährt er kurz weg und bringt randommäßig ganz viele Menschen um und ja. Aber gut. Das hab ich mir gemerkt, ja. Wo ich dann auch sagen muss, so, das klären wir dann. Also ich glaube, ich habe auch so die eine oder andere Szene, wo ich mich dann fragen muss. Also. Die the quality is slipping, ne? Das ist, glaube ich, das Interessante. Das gilt für diese Trilogie und das gilt für die nächste Trilogie dann auch. Während The Empire Strikes Back tatsächlich der Trilogie was gegeben hat, sind, glaube ich, die mittleren Filme diesmal jedes Mal die, wo man so da steht und sagt,
Ja, das auf jeden Fall. Wobei die Frage ist, ob die Filme danach noch mal besser werden, aber da können wir uns dann auch mit beschäftigen.
Das ist, ja, das werden wir sehen. Okay, dann bis nächsten Monat, liebes Publikum. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Restmonat sozusagen. Es dauert ja noch ein bisschen, also bis der Monat zu Ende ist. Ungefähr 2 Tage. Oder einen oder so. Wir sind, glaube ich, diesmal sind wir, glaube ich, tatsächlich auf dem 31. dran. Wir nehmen vorher auf, falls ihr es nicht mitkriegt. Aber,
Du hast mir kurz Angst gemacht, ich habe Deadlines.
Du hast Deadlines. Nee, genau, wir sind am 31. dran.
Gut.
Das ist überhaupt kein Problem. Wie schlimm ist es mit der Deadline?
Ich habe eine Deadline am 30. Dezember.
Dieses Jahres? Nee, letzten Jahres.
Nein, letzten Jahres.
Naja, das geht schon. Wir enden mit meinem Lieblingszitat von Douglas Adams.
Ja.
Ich liebe Deadlines, sie machen so ein schönes, wuschendes Geräusch, wenn sie vorbeiziehen.
Ja, genau.
Ja. So, und mit dem Sentiment euch allen. Habt viel Spaß, bleibt sicher. So schwarze Masken mit Luftfilter sind jetzt echt in Mode.
Ja, das ist wahr. Also ihr könnt jetzt rumlaufen wie Darth Vader, das ist eure Show.
Genau. Auch werdet auch ihr zu Stormtroopern. Tschüss.
Tschüss.